Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir haben als Gotteswort für den heutigen Sonntag nur einen Vers, werden aber ergänzend dazu auch noch ein paar andere Worte der Schrift mit in den Blick nehmen. Aber als Text jetzt zum Beginn, 1. Timotheus 5, Vers 8. Und auch als Grundlage für den Hauptgedanken der Predigt. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Ich lese es gerade nochmal. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ihr seht, wir haben als Thema Krisenvorsorge, vom falschen Sorgen und der rechten Vorsorge. Vor einigen Wochen wurden ja viele in unserem Volk aufgeschreckt und verunsichert durch die Aufforderung der Bundesregierung zur Krisenvorsorge. Genau nennt sich das, was da am 24. August von der Bundesregierung verabschiedet wurde, Konzeption zur zivilen Verteidigung. Es hört sich nach deutlich mehr an als nur nach reiner Krisenvorsorge. Da kommen wir irgendwann mal am anderen Sonntag nochmal drauf. Dabei ist schon allein diese, die reine Krisenvorsorge, in christlichen Kreisen heftig umstritten. Und bei vielen Christen wahrscheinlich schon abgehakt, bevor sie als mögliche Herausforderung überhaupt wahrgenommen wurde. Vorsorge? Doch nicht Christen. Jesus hat doch gesagt, sorgt nicht. Also ist Krisenvorsorge unbiblisch. Punkt. Ausrufezeichen. Thema erledigt. So sehen's viele Christen, bekomme ich seit Monaten immer wieder mit. Aber die spannende Frage, haben sie damit recht? Haben sie damit wirklich das erfasst, was Jesus gesagt hat? Haben sie wirklich erfasst, was die Bibel überhaupt zu diesem Thema Vorsorge empfiehlt? Die Antwort auf diese Frage ist für uns alle wichtig, denn von dem, was kommt, wird jeder von uns betroffen sein. Was das genau sein wird, was da kommen wird, das lässt sich heute noch nicht mit Gewissheit sagen. Ganz großes Problem, wir haben zwar eine ganze Menge recht gut informierter Leute, aber soweit ich es beurteilen kann, werden die auch von zuverlässigen Quellen, auch von Geheimdiensten und so weiter, bewusst desinformiert. Wir sind im Prinzip in diesen Tagen wie in einem Blindflug durch ein Netz, ein undurchschaubares Gespinst von Lügen, Wahrheiten und Halbwahrheiten. Allerdings, dass etwas kommen wird, das lässt sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen. Seinen Ausführungen im Fernsehen zufolge ging Bundesinnenminister de Maizière offenbar vor allem als größte und dringlichste Gefahr von einem flächendeckenden und langanhaltenden Stromausfall aus. Das klang in seinen Formulierungen durch. Wodurch dann dieser Stromausfall ausgelöst sein könnte, das sind dann auch wieder ganz andere spannende Fragen. Ob das Hackerangriffe sind oder Folgen anderer Entwicklungen. Welche Folgen ein solcher Stromausfall für uns haben würde, das können Interessierte im Buch Blackout von Mark Ellsberg nachlesen. Habe ich von einem unserer Fernmitglieder geschenkt bekommen, im Urlaub Zeit gehabt, mal reinzuschauen. Kann ich wirklich jedem Interessierten nur ganz herzlich empfehlen, wer da Freude dran hat, mal sich damit auseinanderzusetzen. Blackout von Mark Ellsberg. Ganz neues Buch, Anfang des Jahres geschrieben, ganz hervorragend, zuverlässig recherchiert und in seinen Auswirkungen eher noch untertreibend und verharmlosend als übertreibend, kriegt man einen sehr guten Einblick, was auf uns, auf jeden Einzelnen von uns und auf unser ganzes Volk zukommt, nur allein, wenn der Strom mal für 10 Tage weg ist. Weitere mögliche Krisenszenarien wären ein drohender Krieg mit Russland. Wir wissen, dass dieses Damoklesschwert im Grunde seit Anfang 2015 der sogenannten Ukraine-Krise über nicht nur Deutschland und Europa, sondern der Welt schwebt. Beide Seiten, die USA und Russland, mobilisieren ihre Streitkräfte im Moment in einem seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gekannten Ausmaß. Es stehen Unmengen Panzer auf beiden Seiten an der russisch-europäischen Grenze, wenn wir so sagen wollen, sprich die da irgendwo Ukraine-Baltikum runterläuft, auf beiden Seiten. Ob das dieser Aufmarsch an Truppen nur politisches Theater ist oder ob eine wirkliche größere Gefahr dahinter steckt, vermag ich nicht zu sagen. Ich sage immer wieder in den letzten Monaten, 99% von dem, was wir im Fernsehen sehen, in den Zeitungen lesen, ist Augsburger Puppenkiste, ist politisches Theater. Wie viel von dem, was wir sehen, wirklich im Hintergrund auch nur den geringsten Anhalt und den geringsten Bezug zur Realität hat, wissen wir nicht. Als nächstes droht ein gewaltiger Finanzcrash. In diese Richtung dürfte die Aufforderung gegangen sein, die explizit erlassen worden war, genügend Bargeld im Hause zu haben. Finanzfachleute raten das schon seit langem. Im Fall eines Finanzcrashs würde nämlich ein Ansturm auf die Banken einsetzen, weil jeder sein Geld noch rechtzeitig abheben will. Die Folge wäre wohl mindestens eine Begrenzung der Menge, die man täglich abheben kann, oder eine komplette Schließung der Banken für eine gewisse Zeit, ähnlich dem, was wir in Griechenland ja vor nicht allzu langer Zeit erlebt haben. Wir merken, die Szenarien sind ganz real. Die Szenarien sind ganz real. Andere halten für die größte Gefahr einen drohenden Krieg mit den eingeschleusten jungen muslimischen Männern, von denen viele militärische Erfahrung haben dürften. Bei einem Kölner Gemüsehändler soll verschiedenen Berichten zufolge vor einigen Monaten eine große Menge an Kriegswaffen gefunden worden sein. Meines Wissens gehen Sicherheitsdienste davon aus, dass auch in vielen Moscheen große Mengen an Waffen gelagert sind. Nachzusehen tut anscheinend niemand. Anscheinend ist es politisch gar nicht gewollt, eventuell in den Moscheen lagernde Waffenbestände zu entdecken und auszuheben. Ein Szenario wäre denkbar, die Herren haben ja alle Handy, ein Anruf vom Imam, eine WhatsApp oder SMS vom Imam würde genügen und zigtausende, wenn nicht hunderttausende, junge, kräftige, durchtrainierte muslimische Männer könnten unter Waffen stehen und ein millionenfaches Abschlachten, Morden und Vergewaltigen würde in Deutschland beginnen. Vor allem wahrscheinlich in den größeren Städten, aber möglicherweise überall dort, wo größere Zahlen von muslimischen Männern gegenwärtig sind. Dass mindestens eines dieser Krisenszenarien in naher Zukunft, und wir reden möglicherweise weniger von Jahren, wenn wir von naher Zukunft reden, sondern vielleicht von Monaten. Eintritt, davon gehen, soweit ich das überblicke, sehr viele Fachleute aus. Der Aufruf zur Krisenvorsorge erging auch nicht nur in Deutschland, sondern nahezu zeitgleich in mehreren anderen europäischen Ländern. Es dürfte sich also nicht um einen Routinevorgang gehandelt haben, dass man sagt, man hat halt mal nach 20 Jahren aktualisiert, sondern es geht wohl offensichtlich vielmehr um eine Warnung aus ganz konkreten und aktuellen Anlässen, die vermutlich nicht nur Deutschland, sondern auch andere europäische Länder und wahrscheinlich sogar ganz Europa betreffen dürften. Von entsprechenden Ereignissen wird dann jeder von uns betroffen sein. Und deshalb ist es wichtig, ja geistlich geboten, dass wir uns Gedanken machen, wie wir als Christen mit dieser Herausforderung umgehen. Ganz persönlich und als Gemeinde. Kopf in den Sand strecken, Wirklichkeit verdrängen, ist nie eine christliche Lösung und nie ein von Jesus empfohlener Weg. Also die Frage, haben im Blick auf solche drohenden Krisenszenarien nun die Geschwister recht, die sagen, Vorsorge kommt für uns nicht in Frage, denn Jesus hat doch gesagt, sorgt nicht für morgen. Ganz spannende, ganz wichtige Frage. Um diese Frage richtig zu beantworten, müssen wir ganz genau im Wort Gottes nachschauen und in aller Differenzierung wahrnehmen, was wirklich gesagt ist. Was zum Teil leider im Deutschen wieder manchmal nicht ganz so einfach ist. Aber man kann es eigentlich auch so beantworten. Man muss nicht, wenn man die biblischen Gesamtzusammenhänge sieht. Aber einzelne Stellen, wo man es vielleicht gar nicht erwarten würde, machen es dann vom Urtext her auch ganz deutlich. Ganz falsch liegen die Geschwister, die so reden, nicht. Denn es ist ja keine Frage, dass Jesus gesagt hat, sorgt nicht. Matthäus 6, 25 bis 34 hätten wir auch als Lesung hören können. Ich habe es bewusst nicht genommen, weil es allgemein bekannte, gut bekannte Bibelstelle ist und denke ich so auch von niemandem umstritten. In der praktischen Umsetzung haben wir dann alle schon wieder mehr Schwierigkeiten mit dem sorgt nicht für Essen und Trinken und was er anziehen soll. Aber vom Grundsatz, dass Jesus das gesagt hat, gar kein Thema. Und Jesus sagt es ja in einer fast schon penetranten Wiederholung. Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge auch nur eine Elle zusetzen? Warum seid ihr um eure Kleider besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, seid nicht besorgt. Und nochmal, seid nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Mindestens 6-mal ist in diesen Versen explizit die Rede vom Sorgen und dass wir nicht sorgen sollen für den morgigen Tag. Da haben wir also ein ganz eindeutiges und unmissverständliches Verbot der Sorge. Und ist nicht auch die Vorsorge eine Art von Sorge? Und gilt da nicht das Wort, sorget nicht für morgen, auch hier Krisenvorsorge, also für Christen ein Tabu, oder? Ist die Aussage von Jesus hier tatsächlich so gemeint und so eindeutig? Sie ist eindeutig, aber nicht im genannten Sinne. Das Hauptproblem ist ein sprachliches, und zwar kein Problem der griechischen, vor allem, sondern der deutschen Sprache. Das wurde mir so ungefähr irgendwann mal im letzten Herbst, als diese ganze Thematik aufkochte und auch unter Christen da und dort diskutiert, auch in unserem Internetforum aufgekommen ist und diskutiert wurde, deutlich und das erste Mal so richtig bewusst. Die deutsche Sprache hat leider keinen angemessenen Ausdruck, um ein sorgenfreies Vorsorgen angemessen zum Ausdruck zu bringen. Es steht eigentlich bei allen diesen Begriffen, wo es um ein vorausplanendes Handeln geht, immer irgendwo der Begriff Sorge oder Kümmern um mit drin. Immer mit einem negativen und einem letztlich ungeistlichen Touch dann. Also mir ist auf jeden Fall bisher noch kein wirklich präziser Begriff eingefallen, der ein Vorsorgen wertfrei formulieren würde im Deutschen. Und da haben wir das Problem, denn ohne Zweifel hat Jesus das Sorgen verboten, ganz klar. Und damit eben wörtlich auch den deutschen Begriff des Vorsorgens. In der deutschen Sprache aber eben nur rein begrifflich, nicht aber dem Inhalt nach, ist ja auch das Vorsorgen eine Form der Sorge. Und da kommt es zu Missverständnissen, zu sprachlichen. Denn da sind wir uns einig, nochmal, können wir nicht fest genug betonen, ist auch eine Verheißung. Jesus hat uns das Sorgen verboten, ohne Wenn und Aber. Und ich sage, das ist eine Verheißung, weil Jesus uns damit sagt, du kommst ohne Sorge durchs Leben, denn ich sorge für dich. Und genau von dieser Sorge redet Jesus hier. Es ist interessant, im ganzen Abschnitt, wo von Sorgen die Rede ist, ob als Tuwort oder als Hauptwort, kommt immer das gleiche griechische Wort vor, auch als Tuwort und Hauptwort abwechselnd, in der Bedeutung Kummer, Sorge haben. Gerade so, wie es bei uns im Deutschen auch verwendet wird. Und dieses Wort hat tatsächlich auch im Griechischen, im Neuen Testament, hauptsächlich einen negativen Geschmack. Da steckt nämlich noch ein anderes dahinter, das wörtlich die Bedeutung hat von in Stücke zerteilen, zerspalten. Und da sehen wir, was der Begriff Sorge, den Jesus verbietet, auch zum Ausdruck bringen will. Das ist die innere Zerrissenheit der Sorge, dass sich zersorgen, sich zermartern und zerquälen über dem, was die Zukunft bringen mag. Wenn wir etwa an die Empfehlung zur Krisenvorsorge denken, da können wir das sehr gut veranschaulichen. Wie und für wie lange soll ich denn vorsorgen? Sind 10 Tage denn wirklich genug? Oder sollte ich besser für 14 Tage oder für 4 Wochen oder besser 3 Monate vorsorgen? Und wenn ich für 3 Monate vorgesorgt habe, wird es dann reichen? Und wie soll ich vorsorgen? Wie viel Wasser, wie viel zu essen brauche ich? Brauche ich ein Notstromaggregat? Und wenn Plünderer kommen? Oder es ist nicht gleich besser auszuwandern, wenn hier in Deutschland und Europa ein möglicherweise so großes Chaos droht? Ich kann euch sagen, liebe Geschwister, das sind alles Fragen, mit denen sich Menschen seit Monaten, manche vielleicht sogar schon seit Jahren beschäftigen und mancher zersorgt sich, der diese Gefahren sieht und versucht, sich darauf angemessen und bestmöglich vorzubereiten. Ich weiß von Menschen, die darüber psychisch krank geworden sind, weil sie diese Gefahren sehen und ernst nehmen. Und wenn sie dann keinen Halt im Glauben haben, keine Geborgenheit in Jesus, den nicht kennen, der sage, sorge nicht, denn ich sorge für dich, dann kann das Wahrnehmen der drohenden Wirklichkeit zur psychischen Erkrankung führen, zur Angst, zur Depression, zur Verzweiflung. Das ist die negative Bedeutung des Wortes Sorgen. Wo jemand in Kummer und Sorge vergeht, wo jemand in Sorge die Freude am Leben verliert. Wo jede Nacht schlaflose Stunden hat. Und zu dieser Sorge sagt aber schon das Alte Testament, es ist unnütz, dass du dein Brot in Sorgen isst. Weiß jemand, wie es weitergeht? Genau. Ganz wunderbar, kommen wir nachher nochmal, denn seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ganz großartige Zusage. Also genau diese Sorge, die verbietet Jesus ohne Wenn und Aber, ohne jeden Zweifel glasklar. Das ist der Sinn von Matthäus 6. Nicht, dass wir uns als Christen nicht diese ganzen vorgenannten Fragen stellen dürften. Nochmal, die Verdrängung der Wirklichkeit ist keine christliche Tugend, ist eine unchristliche, kleingläubige Angst- und Fluchtreaktion. Christen stellen sich den Fakten im Vertrauen auf ihren himmlischen Vater. Wenn ihr keinen anderen Satz mit nach Hause nehmt, dann bitte auch den. Christen stellen sich den Fakten im Vertrauen auf ihren himmlischen Vater. Wir sehen, was kommt. Aber wir bleiben getrost, weil wir wissen, wir sind nicht allein gelassen. Das ist doch der Punkt. Und deshalb müssen wir uns von diesen Fragen und von diesen Fakten nicht innerlich zerreißen lassen. Sie müssen uns nicht ins Zersorgen treiben. Obwohl dieses Sorge verboten ist, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, schaffen wir es auch als Kinder Gottes nicht immer, uns ganz frei von diesem Zersorgen zu halten. Bin mir sicher, kann jeder von uns, der hier ist, bestätigen. Sogar Paulus schreibt interessanterweise davon in 2. Korinther 11, 28, wo er von den ganzen Nöten berichtet, die ihm widerfahren sind. Und dann sagt er, das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Und da steht interessanterweise für das Stichwort Sorge genau der gleiche negative Begriff, den Jesus verbietet, von Matthäus 6. Es kann hier die Aussage haben, dass auch Paulus es nicht immer geschafft hat, die rechte geistliche Fürsorge für die Gemeinde ohne ein ungeistliches Sich-Zersorgen wahrzunehmen. Das ist durchaus denkbar, denn auch Paulus war nur ein Mensch und nicht Superman. Wir dürfen durchaus auch davon ausgehen, dass auch Paulus, wie auch Martin Luther und andere große Männer und Frauen im Reich Gottes, bei allem Vertrauen auf den Herrn auch in ungeistliches Verhalten, in Angst und Sorge geraten sind. Es kann aber auch wertfrei ohne negativen Beigeschmack gemeint sein, denn interessanterweise verwendet die Bibel diesen insgesamt deutlich negativ geprägten Begriff auch wertfrei und sogar ausdrücklich positiv. Im 1. Korinther 7, 32 folgende, da redet Paulus über die Ehe und da ist die Empfehlung zur Ehelosigkeit. Und die begründet Paulus, indem er sagt, ich möchte, dass ihr unbesorgt seid. Der Unverheiratete ist für den Herrn besorgt. Steht das gleiche Wort wieder wie in Matthäus 6 besorgt. Eigentlich negativ, aber hier sicher positiv, denn wenn einer für den Herrn besorgt ist, ist wohl nicht negativ gemeint. Negativ wieder der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefalle, und so ist er zerteilt. Da kommt jetzt dann ganz wörtlich nochmal im Griechischen das nächste Ursprungswort, das dieses innere Zerrissensein zum Ausdruck bringt, ganz direkt. Und ganz positiv sehen wir das Wort Sorge dann in 1. Korinther 12, 25, damit keine Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Da ist ganz zweifellos positiv gemeint, ist ja ein Befehl, eine Ermahnung. So soll es sein, dass die Geschwister im Leib Jesu dieselbe Sorge füreinander haben. Da ist die Sorge, eigentlich der negative Begriff, auch im Griechischen hier wieder verwendet, ausdrücklich geboten und positiv. Also es ist interessant, dass das Griechische mit diesem eigentlich negativen Begriff durchaus auch neutral und positiv umgehen kann, wie im Deutschen auch. Christen dürfen sich sorgen um die Geschwister in der Gemeinde, nämlich aber jetzt im positiven Sinne von füreinander da sein, Anteil aneinander nehmen, gemeinsam Lasten tragen. Dass diejenigen, die sagen, Krisenvorsorge ist ungeistlich, nicht ganz recht haben können, das sollte uns bei kurzem Nachdenken übrigens auch so klar sein. Ich sage, oft brauchen wir gar nicht so tief ins einzelne Wort gehen. Das kann dann zwar Unklarheiten vollends beseitigen, aber es reicht, wenn wir den gesamtbiblischen Überblick haben. Denken wir nur an zwei Situationen im Alten Testament. Eine kennt absolut jeder. Wo hat einer vorgesorgt? Reichlich vorgesorgt. Nicht nur für Wochen, Monate, sogar für Jahre. Der Josef, genau. Josef sorgte im Auftrag Gottes, dass Gott dahinter stand, ist gar keine Frage. Nicht nur für 10 Tage, 4 Wochen, 3 Monate oder 3 Jahre vor. Er betrieb eine Krisenvorsorge vorausschauend über einen Zeitraum von sage und schreibe 14 Jahren. Denn erst 7 gute Jahre, in denen er 20% der Ernte beschlagnahmen ließ und diese in riesigen Getreidespeichern unterbrachte, damit dann die nächsten 7 unfruchtbaren Jahre genug Vorsorge getrieben wurde. Und durch diese menschliche Vorsorge bringt Gott sein Volk durch, auch interessant. Später bringt er es mit Manna durch, 40 Jahre. Aber in diesen 7 Jahren lässt Gott für sein Volk nicht Manna vom Himmel fallen, sondern da schickt er sie nach Ägypten und versorgt sie mit dem Getreide, das Josef in ganz menschlicher Vorsorge, ganz prosaisch, ganz ohne großes geistliches Tamtam dann, ganz nüchtern, ganz praktisch gesammelt hat. Anderer Punkt, der ist fast noch spannender. Denken wir an den Tempel. Was hat der Tempel mit Vorsorge zu tun? Kommt jemand drauf? Ich habe mal ein Bild mitgebracht vom Grundriss des Tempels. Da fällt nämlich auf, der eigentliche Tempel ist nur hier diese Vorhalle, dann das Tempelgebäude, der hauptsächliche Innenraum, da sieht man hier ein bisschen die Nummer 30 und hinten die 31, das Allerheiligste. Wir sehen aber sogar beim eigentlichen Tempelbau drumherum eine ganze Menge an Räumen, am Vorbau auch, die sind 3-stöckig gewesen. Um das ganze Tempelraum rum, ein Bau noch, 3-stöckige Räume. Und dann sehen wir außenrum, nochmal ja, das sind nur die Vorhaben um den Priester- und Männervorhof. Der Heidenvorhof ist hier gar nicht dabei. Jede Menge Räumlichkeiten, wahrscheinlich ebenfalls wieder mehrstöckig und zum Teil recht groß. Was war da drin? Vorräte. Da waren sicher auch Werkzeuge für den Tempel, Musikinstrumente, Opfergeräte und so weiter. Da waren sicher Aufenthaltsschlafräume für die, die am Tempel gerade Dienst hatten. vor allem auch um den inneren Vorhof herum, wo denn der Altar stand, waren Räume, in denen die Opfer zubereitet wurden. Vor allem aber dürften diese ganzen Räume Vorratsräume gewesen sein. Bringt den Zehnten in mein Haus, sagt Gott. Da wurde alles gesammelt über Jahre hinweg. Gott hat nicht gesagt, ich sorge dann schon, dass jeden Tag im Tempel das Nötige da ist. Also selbst am Tempelbau selber haben wir ein Beispiel für Vorsorge. Könnten wir nochmal einwenden, aber Jesus lehrt doch auch beten im Vater unser, unser täglich Brot gib uns heute. Richtig, aber das geht um das Gebet in der Not. Wir haben keine Verheißung über das tägliche Brot hinaus. Wenn wir nichts haben, sollen wir nicht beten, Herr, versorg mich und füll mir die Scheunen für die nächsten 3 Jahre. Wir beten, Herr Jesus, gib mir und meiner Familie heute. Ich sage immer wieder, der Herr will uns nah bei sich haben. Aber wenn wir ernten, dann dürfen wir diese Ernte doch auch vorsorglich einlagern. Das haben Generationen vor uns ja nie anders gemacht und Bauern machen es heute ja zum Teil noch so. Ich denke, das Thema Krisenvorsorge ist überhaupt erst durch unsere moderne Gesellschaft zum Thema geworden, weil wir total abhängig sind vom Strom. Das war vor 50 Jahren noch komplett anders. Ich habe es zu meiner Frau gesagt, meine zweite Heimat war ein kleiner Bauernhof, den 3 ledige Schwestern miteinander umgetrieben haben. Da war ich mehr als zu Hause. Für was haben die Strom gebraucht? Für den Kühlschrank? Da stand vielleicht ein bisschen Milch drin und ein bisschen Käse, das war es wahrscheinlich schon. Für ein Radio, das so gut wie nie lief. Und fürs Licht. Und fürs Licht stellt man zur Not eine Petroleumlampe oder ein paar Kerzen auf, dann war's. Sauerkraut war im Fass, die Kartoffeln und alles andere waren im Keller. Ja? Also, man, da wäre ein Stromausfall wirklich kein Drama gewesen. Ganz anders sieht es heute aus. Und weil wir eben eine Gesellschaft sind, die eigentlich von der Hand in den Mund lebt. Wir sind viele, gehen fast jeden Tag zum Einkaufen, beim Aldi, beim Lidl oder sonst. Wenn langes Wochenende kommt und sie haben vergessen einzukaufen, hängt am Montag der Magen in den Kniekehlen. Ja? Also, wir haben eine total von der Hand in den Mund Gesellschaft. War für uns übrigens gar nicht wegen Thema Krisenvorsorge nie ein Ding, weil wir nicht jeden Tag und jede Woche einkaufen wollten. Wir sind von Anfang an einmal im Monat groß einkaufen gegangen im Supermarkt und haben vor 4 Wochen Material mitgebracht für zu Hause. Also das Thema, für weniger als 2, 3 Wochen was zu Hause zu haben, hätte sich für uns gar nie gestellt. Aber viele andere haben da andere Lebensgewohnheiten und die kommen dann in die Bredouille. Es ist ganz wichtig auch zu sehen, verschiedene Zeiten haben verschiedene Regeln. Während der Wüstenwanderung, da hat Gott sein Volk jeden Tag aufs Neue mit Manna versorgt. Das war aber eine einmalige und besondere Heilszeit. Als sie im verheißenen Land angekommen waren, konnten sie dort Viehzucht und Ackerbau betreiben und das tägliche Manna hörte auf. Diese besondere Zeit mit ihrer besonderen Verheißung, warum? Und es war eine andere Zeit mit anderen Rahmenbedingungen. Und da sehen wir bei dem, deshalb habe ich dieses wahrscheinlich eher unbekannte Wort, obwohl es in der Abendmahlsgeschichte steht, als Lesung gewählt. Lukas 22, 35 bis 38, ganz, ganz wichtig. Habe ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, beim Bibellesen in der Dimension auch nie wahrgenommen, weil man ist beim Abendmahl, man ist bei der Gefangennahme Jesu, da sind die Gedanken, die Blicke auf ganz andere Dinge gerichtet und was da Lukas so zwischendrin berichtet, was Jesus seinen Jüngern sagt. Er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch da etwas? Sie aber sagten nichts. Er sprach zu ihnen, aber jetzt, alle Ausleger sind sich da einig, da macht Jesus eine ganz deutliche Zäsur, die Sache hat sich total geändert jetzt, aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie und ebenso eine Tasche und wer nicht hat, verkaufe sein Kleid, das Obergewand gemeint und kaufe ein Schwert. Sie aber sprachen, hier sind 2 Schwerter, knallen 2 Schwerter auf den Tisch. Und er sagt, es ist genug. Auf die Schwerter kommen wir später nochmal, an einem anderen Sonntag. Ganz spannende Geschichte. Jesus nimmt den ursprünglichen Auftrag, ohne Tasche und Börse zu gehen, explizit zurück und sagt, jetzt haben sich die Zeiten geändert, jetzt braucht er Geldbeutel, Tasche, Reiseproviant. Als Jesus sie früher zum Dienst losgeschickt hatte, da war im Volk Israel noch eine große Offenheit. Da konnten die Jünger mit freundlicher Aufnahme rechnen und dass sie von denen, denen sie das Evangelium verkündigten, deren Kranken sie heilten, auch mit dem täglich Nötigen versorgt würden. Und deshalb hat Jesus gesagt, Geldbeutel, Tasche, lasst zu Hause, braucht er nicht. Er soll erfahren, dass er in meinem Dienst jeden Tag versorgt werdet. Und jetzt macht Jesus das aber nicht zum Maßstab für alle folgenden Zeiten, im Gegenteil. Mittlerweile war die Stimmung durch Betreiben der Oberen im Volk komplett umgeschlagen. Wahnsinnig wichtig die Situation. Jesus feiert mit seinen Jüngern Abendmahl. In wenigen Stunden wird er festgenommen und gekreuzigt. Und mitten hinein da redet Jesus vom Beutel und der Tasche und vom Schwert, das die Jünger brauchen. Da sagt ihnen so, wie sie mich verfolgt haben, das ist ja der Sinn, so werden sie euch in Zukunft auch verfolgen. Stellt euch auf die neue, schwierige Zeit ein. Ab jetzt sind Börse und Beutel angesagt. Ja, und das Schwert, wer keins hat, verkaufe sein Obergewand und kaufe sich ein Schwert. Es werden Zeiten kommen, sagt Jesus, da ist das Obergewand weniger wichtig als eine Waffe, mit der man sich verteidigen kann. Die Ausleger drehen sich an dieser Stelle erwartungsgemäß wie der Wurm, auf dem man tritt. Aber wie gesagt, da kommen wir am anderen Sonntag noch drauf. Heute geht's um Beutel, um Tasche, um den Vorrat. Die Situation zeigt uns, da ist dieses Wort wahnsinnig wichtig. Wir liegen schnell falsch, wenn wir eine Aussage der Bibel, ein Geschehen aus dem gesamtbiblischen Zusammenhang herausnehmen und daraus verpflichtende Regeln für jede Situation ableiten. Wir müssen immer im Blick haben, was uns die Bibel sonst zu bestimmten Situationen sagt. Und ganz deutlich sehen wir das, wenn wir nun endlich auch zum Schluss noch zu unserem Wort kommen, das wir als Predigttext gehört haben, 1. Timotheus 5, Vers 8. Da sagt Paulus, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Und da haben wir wieder das Problem der deutschen Sprache. Denn hier steht in der deutschen Übersetzung dasselbe Wort Sorgen wie in Matthäus 6 auch. Aber im Griechischen steht hier ein komplett anderes Wort. Das griechische Wort ist zusammengesetzt aus der Vorsilbe vor und aus einem Tu-Wort, das heißt den Verstand auf etwas richten, etwas bedenken. In der Zusammensetzung mit dem Vor heißt das also ganz wörtlich vorausdenken, vorausplanen, voraussichtig handeln, vorsorgen. Wir können dieses Wort 1. Timotheus 5, 8 sinngemäß und wörtlicher durchaus wiedergeben, wenn jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht vorsorgt. So hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Es geht nicht um die tägliche Fürsorge, es geht um das Vorsorgen, das vorausschauende Bedenken, das vorsorgliche Handeln, Planen. Dieses griechische Wort kommt an anderen Stellen auch noch vor, immer was um dieses Vorausbedenken geht, was ehrbar ist vor Gott und den Menschen und so weiter. Nur an drei Stellen kommt es übrigens vor und in allen drei Stellen geht es um ein zukunftsorientiertes Handeln, das aus einem zukunftsorientierten Vorausdenken erfolgt. Wir haben da ein sehr praktisches neutestamentliches Beispiel, dass wir das Vorsorgen und die Fürsorge nicht gegen das Vertrauen auf unseren himmlischen Vater ausspielen dürfen. Die Fürsorge gehört ja auch ganz selbstverständlich in Israel und in der christlichen Gemeinde seit jeher dazu. Wir sehen es etwa an der Versorgung der Witwen, Apostelgeschichte 6. Da waren die griechischsprachigen Witwen bei der Versorgung übersehen worden. Und jetzt ist wichtig, da haben die Apostel nicht gebetet und gesagt, ja, jetzt beten wir, Herr, versorg auch in Zukunft die griechisch sprechenden Witwen, damit die auch genug zu essen haben. Nein, die haben vorausschauend gehandelt, damit dieses Missgeschick in Zukunft nicht wieder eintritt, und haben für diesen Dienst 6 Diakone bestellt, die dann in Zukunft für diese Aufgabe zuständig sind. Und auch, sagt Paulus, wäre ein interessantes nächstes Beispiel: Liebe Geschwister in Korinth, betet fleißig für unsere Glaubensgeschwister in Jerusalem. Denen steht existenziell gerade das Wasser bis zum Hals. Die haben eine große Hungersnot. Also lasst uns fleißig eine Gebetsgemeinschaft halten, dass der Herr auch unsere hungernden Geschwister in Jerusalem versorgt. Macht er nicht. Wahrscheinlich macht er es auch. Aber davon berichtet die Bibel interessanterweise nicht. Sie berichtet, was er sonst tut. Er macht eine Sammlung in den Gemeinden, in denen er unterwegs ist, sammelt er Geld, das er ja dann am Ende der dritten Missionsreise nach Jerusalem bringt. Er handelt vorausschauend für die bedürftigen Glaubensgeschwister in Jerusalem. Und er weiß natürlich, dass alles Wesentliche doch am Segen des Herrn liegt. Und ich habe gedacht bei der Vorbereitung, liebe Geschwister, so haben wir es ja auch vor 3 Jahren gemacht. Als wir gesehen haben, dass die Finanzen nicht reichen werden, um dauerhaft mein Gehalt zu bezahlen. Da haben wir gesagt, wir tun das Unsere. Das ist immer das geistliche Prinzip. Wir fangen damit an, das Unsere zu tun. Wir als Ehepaar Czarnke, ich melde mich ein Jahr arbeitslos. Wir leben 1 Jahr von Arbeitslosengeld 1. Die Gemeinde tut das Ihre und spendet im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiter. Und wir haben gesagt, und der Herr wird dann das Wesentliche tun. Wir haben immer alles Unseres getan im Vertrauen auf den Herrn. Denn wir wussten, dass das, was wir tun können, möglicherweise trotzdem nicht sehr weit reichen wird. Und so wäre es auch gewesen. Unsere Finanzen wären, wenn der Herr nicht das Wesentliche getan hätte, zum Jahresende 2016 wieder erschöpft gewesen. Aber der Herr hat überreich, über all unser Bitten und Verstehen hinaus, das Seine getan. Ich sage das einfach nochmal so, damit wir es ganz klar sehen, das ist das geistliche Prinzip. Unser Vertrauen auf den Herrn hindert uns nicht und darf uns nicht hindern, die Situation nüchtern, solide, sachlich zu bedenken. Und dann das Unsere zu tun, was wir für die Besserung der Situation tun können. Aber dann bringen wir es dem Herrn und sagen, Herr, trotz allem helfen unsere Mittel nicht, wenn du nicht deinen Segen dazu gibst. Das ist echte, geistlich angemessene Vorsorge. Und wir wissen, dass natürlich allein das auf uns niemals eine sichere Vorsorge gegründet sein kann, selbst wenn unsere menschlichen Möglichkeiten noch so groß sein sollten. Auch jetzt, wo es uns besser geht, dürfen wir uns nicht auf unsere Möglichkeiten verlassen. Das zeigt uns ja recht verstanden das Beispiel des reichen Kornbauern. Der baute Scheunen, in denen er seine reiche Ernte vorsorgend einlagern konnte, und dann lehnt er sich entspannt im Sessel zurück, klopft sich auf die Schulter und sagt, jetzt kann mir nichts mehr passieren, und stirbt in der gleichen Nacht. Das heißt, die beste Vorsorge für Krisenzeiten, der sicherste Atombunker etc. nützen nichts, wenn Gott nicht seine Hand über uns hält. Und da sagt Psalm 127, Vers 2, wo der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Aber ganz wichtig, hören deshalb die Leute auf zu bauen? Berufen die deshalb ihre Wächter zurück und sagen, es kommt sowieso nur darauf an, dass der Herr wacht? Natürlich nicht. Die tun das ihre, die bauen die Stadt, die bewachen die Stadt. Aber sie wissen, wenn der Herr nicht dabei ist und Segen und Gelingen gibt, ist unser Tun umsonst. Und dann dieses schöne Wort, das wir schon hatten, es ist umsonst, dass er früh aufsteht und hernach lange sitzt, zerbrecht euch den Kopf, esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt es schlafend. Das Problem des reichen Kornbauern waren nicht die Scheunen. Die Scheunen waren überhaupt kein Problem. Das Problem war sein Herz, das auf die Vorräte in den Scheunen vertraut hat und nicht auf den Herrn. Wir sorgen nicht vor, weil wir kein Vertrauen auf den Herrn hätten. Wenn das der Beweggrund wäre, dann wären wir tatsächlich keine Gotteskinder und keine Christen. Denn Christen sind Gotteskinder und Gotteskinder sind solche, die ihrem himmlischen Vater vertrauen. Wir sorgen vor, weil wir in der Regel gerufen sind, zuerst das Unsere zu tun, ganz normal, ganz nüchtern, ganz vernünftig. Und dann, denn Gott nimmt unser Tun in sein Tun hinein und dann legen wir es in die Hände Gottes und wissen, an deinem Segen ist alles gelegen. Und wenn dann unsere Fürsorge nicht reicht, dann dürfen wir auf die Fürsorge Gottes vertrauen. Und wenn sein muss, wie bei Manna in der Wüste oder wie bei der Witwe zu Zarephat, bei der das Öl im Krug und das Mehl im Topf nicht ausging, oder bei Elia, der von den Raben gespeist wurde. Und in diesem Vertrauen, liebe Geschwister, da dürfen wir bei aller ratsamen Vorsorge zuversichtlich in die Zukunft gehen, ohne uns ängstlich zersorgen zu müssen. Da gerade zum Schluss nochmal dieses Wort, was uns so viel Verheißung und Trost gibt: Es ist umsonst, dass er früh aufsteht und hernach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er schlafend. Darauf dürfen wir dann, wenn unsere Möglichkeiten erschöpft sind, immer von ganzem Herzen vertrauen. Amen.